zu erleben. Ich probiere das. Seminarthema sollte man am Anfang immer noch mal wiederholen, damit es auch im Gedächtnis bleibt und wenn man es nachher hören will, sofort der Anknüpfungspunkt da ist. In diesem Jahr geht es um Sila Samadhi Panya, um das richtige Begegnungsleben, um Sammlung, Vertiefung und um das, was man Weisheit nennt. Und damit sind wir eigentlich konfrontiert mit den drei Grundlehrbegriffen, die es im Buddhismus überhaupt gibt. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe in diesem Wochenende sollte es sein, einmal diese Begriffe, diese Worte nochmal mit Inhalt zu füllen, nochmal uns zu vergewissern, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und zum anderen, dass wir uns mal anschauen, wie stehen denn diese drei einzelnen Blöcke zueinander? Was haben die denn miteinander zu tun? Gibt es da eine organische Einheit oder sind das drei separate Dinge? Wie gesagt, heute Abend nur eine Annäherung an das Thema, das in etwa die Umrisse darstellen soll, aber nicht groß Inhalte selbst. Ich will das anhand von drei kurzen, aber doch markanten Passagen aus dem Pali-Kanon erläutern, die von sich aus sprechen und auch genug für unsere Erinnerung behalten. Ich fange mit dem Stichwort an, vier Dinge. Versetzt euch in die Lage, als der Buddha nicht mehr lange zu leben hatte, noch wenige Monate, und er auf seiner letzten Wanderschaft durch Indien unterwegs war. Und da hatte er sich zur Aufgabe gemacht, nochmal die wichtigsten Dinge des Buddha Dhamma, die wichtigsten Aspekte seiner Lehre deutlich zu machen, seinen Schülern und Schülerinnen nochmal zu vermitteln und zu gucken, dass das wirklich sitzt, dass das eingeprägt ist. Und dazu gehörte natürlich die wiederholte Darstellung der vier edlen Wahrheiten. Das ist ja der Kern des Buddha Dhamma, der Kern seiner Aussage. Und dazu gehörte auch das, was ich jetzt ansprechen will, die vier Dinge. Und zwar vier Dinge deshalb, weil sie in unserer Existenz und in der Existenz der Wesen überhaupt von großer Bedeutung sind. Und vor allen Dingen für unsere vergangene Existenz bis heute. Zitat: Weil vier Dinge nicht erobert, nicht erworben worden waren, darum nur sind diese unermesslichen Zeitläufe durchwandert worden, durchirrt worden, von mir sowie von euch. Das heißt, dass wir, das Wesen generell, in vierfacher Hinsicht in einer existenziellen Schieflage sind. Und viermal doppelt, wenn man so will, dass wir vier Dinge nicht begreifen, nicht verstehen oder bisher nicht verstanden haben und vier Dinge auch praktisch nicht bewältigt haben, nicht als Praxis in unser Leben aufgenommen haben. Und diese vier Schieflagen, wie ich sie eben genannt habe, die haben, weil es Mängel sind, weil es große Mängel sind, entsprechende negative Auswirkungen auf unser Leben. Weil diese vier Dinge bisher nicht vorhanden waren, ist all das immer wieder passiert, was wir geboren werden, altern, sterben nennen, was wir wiedergeboren werden, wieder altern, wieder sterben nennen. Und zwar seit anfanglosen Zeiten. Und dazu sagt der Erwachte, das ist etwas, was nicht nur euch betrifft, sondern das ist etwas, was mich als jetzigen Buddha früher genauso betroffen hat, weil es mir auch an diesen vier Dingen gemangelt hat. Und da stellt sich die Frage, um welche vier Dinge geht's? Das wird euch nicht überraschen. Klammeranmerkung noch dazu, das Problem ist, dass es nicht nur darum geht, dass man sich diese vier Dinge nicht aneignet, sondern dass diese vier Phänomene die meiste Zeit kosmisch gesehen, historisch gesehen, die meiste Zeit überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Sie sind quasi in der Welt nicht vorhanden, nicht existent. So, welche vier sind das, fragt der Buddha. Weil da die heilende Begegnungsweise nicht erobert, nicht erworben worden war, darum sind diese unermesslichen Zeitläufe durchwandert worden, durchirrt worden, von mir so wie von euch. Weil da der heilende Herzensfriede nicht erobert, nicht erworben worden war, darum sind diese unermesslichen Zeitläufe durchwandert worden, durchirrt worden, von mir so wie von euch. Weil da die heilende Weisheit nicht erobert, nicht erworben worden war, darum sind diese unermesslichen Zeitläufe durchwandert worden, durchirrt worden, von mir so wie von euch. Und weil da diese heilende Freiheit nicht erobert, nicht erworben worden war, darum sind diese unermesslichen Zeitläufe durchwandert worden, durchirrt worden, von mir sowie von euch. Also hier werden vier Gründe genannt für unsere Gefangenschaft. Man kann sagen vier Gründe für die Gefangenschaft in der Existenz, im Dasein. Die heilende Begegnungsweise, das ist Sila. Hier ist Herzensfrieden gesagt in unserer Übersetzung, der heilende Herzensfrieden oder die heilende Sammlung, das ist Samadhi gemeint. Und die heilende Weisheit, ja, das ist Wissen, Einsicht, Erkenntnis gemeint. Und die heilige Freiheit, das ist das, was daraus hervorgeht, das, was am Ende dieses Prozesses vonstatten geht. Und jetzt sagt der Erwachte, früher war es eben so, dass diese vier Dinge fremd waren. Sie waren unbekannt, sie waren nicht existent. Aber jetzt mit dem Erscheinen eines Buddha ist eine ganz andere Situation entstanden. Ich zitiere wieder. Da ist jetzt die heilige Tugend verstanden durchdrungen. Die heilige Vertiefung verstanden durchdrungen. Heilige Weisheit verstanden durchdrungen. Und die heilige Freiheit verstanden durchdrungen, abgeschnitten der Daseinsdurst, versiegt die Daseinsader und nicht mehr gibt es ein Wiedersehen. Das ist die große Alternative, die sich in der Existenz bietet. Wenn diese vier Dinge, Sila, Samadhi, Panya, Vimutti, wenn die nicht vorhanden sind, dann ist diese immerwährende, sich immer fortsetzende Gefangenschaft in der Wahrnehmung, im Erleben, in der Existenz vorhanden. Aber wenn diese vier in der Welt auftauchen, und sie tauchen eben nur dann auf, wenn Buddhas sie erkennen, wenn Buddhas sich danach richten und sie verwirklichen, dann ist existenziell gesehen eine ganz andere Situation gegeben. Die Situation ist nicht nur gegeben für den Buddha, der als Pionier vorangeht, der das für sich schon verwirklicht und realisiert hat, sondern die Situation ist auch völlig verändert für die, die diese Lehre anhören und die sich dann nachrichten. Und zwar nicht nur im Sinne einer theoretischen Möglichkeit, denn Sila Samadhi Panya umfasst ja beides, das Verstehen und das Realisieren, sondern dieses Angebot, das von den Buddhas den Menschen gegeben wird, bedeutet zugleich auch die praktische Möglichkeit, dieselbe Freiheit zu erreichen, die der Buddha schon erreicht hat. Das war der erste Punkt, die vier Dinge. Der zweite Punkt, die drei hohen Übungen. Zitat: Drei Übungen gibt es. Welche drei? Die hohe Sittlichkeitsübung, die hohe Geistesübung und die hohe Weisheitsübung. Klingt fast wie das, was ich eben gesagt habe, ist auch von der Thematik gar nichts ganz anderes. Aber hier wird etwas betont, nämlich das Sila Samadhi Panya, dass das mit Praxis zu tun hat, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir etwas tun, dass wir in unser Leben etwas integrieren, dass wir unser Leben verändern. Man kann auch sagen, dass wir uns, wenn wir es denn wollen, uns einer dreifachen Trainingssituation unterwerfen. Das ist nichts anderes, was da gelehrt wird, als ein Training für die unterschiedlichen Komponenten, die wir am Ende Mensch nennen. Ich sage dazu gleich noch was. Und wichtig ist immer, dass man diese beiden Elemente im Auge hat. Ich muss das, um was es geht, verstehen. Ich muss die richtige Orientierung haben. Ich muss kapieren, um was es geht. Das nennen wir heute Theorie. Und ich muss das umsetzen in mein Leben. Ich muss das übertragen in den Alltag. Es muss etwas Praktisches werden. Das nennen wir heute Praxis. Das wissen wir noch nicht genau, um was es inhaltlich geht. Jetzt sind ja nur die Themen genannt. Und das ergänzt der Buddha an einer anderen Stelle. Er fragt nämlich, was aber ist die hohe Sittlichkeitsübung? Da ist ein Mönch sittenrein. Er befolgt die Ordenssatzung, ist vollkommen im Wandel und im Umgang und vor dem kleinsten Vergehen zurückschreckend übt er sich in der Befolgung der Übungsregeln, die er auf sich genommen hat. Das nennt man hohe Sittlichkeitsübung. In Pali heißt es Sikha. Sikha ist die Übung, die Praxis. Ich nehme etwas auf mich, so wie ich Klavierunterricht nehme. Das ist auch eine Art von Sikha, nur dass das ein bisschen anderes Gebiet betrifft. Und Ati heißt eben etwas Höheres, etwas Besonderes, etwas, was nicht so mit dem Alltag zu tun hat. Also wenn ich Fahrunterricht nehme, dann ist das Sikha, aber das ist was Weltliches. Wenn ich Musikunterricht nehme oder Sportunterricht, kann ich ja alles lernen, kann ich üben, kann ich machen oder tun. Das wäre Sikha, aber nicht Ati-Sikha. Ati ist etwas, was einen höheren, einen sehr hohen Anspruch hat, also nicht mal so nebenbei gemacht werden kann, sondern was im Grunde unser Leben bestimmt, was ihm eine eigene Färbung und Richtung auch gibt. Und hier wird als erste Übung genannt, das überrascht ja nicht, weil uns das immer wieder begegnet, das ethische Fundament der buddhistischen Praxis. Sittlichkeit wird hier gesagt. Sittlichkeit ist ja nichts anderes als der immer wieder besprochene und zu Recht besprochene ethisch-moralische Teil der buddhistischen Praxis. Allerdings wird hier gesagt, wer da übt, nimmt die Ordensregeln auf sich. Dann können wir jetzt sagen, na gut, dann kann man es vergessen, geht gleich zum nächsten Punkt, das geht uns ja nichts an. Der Hintergrund ist einfach, dass in dieser Belehrung der Buddha zu Mönchen und Nonnen gesprochen hat, das heißt, für die gelten die Sila, / als Ordensregeln. Das sind eben nicht nur die 5 oder die 10, die die Laien auf sich nehmen, sondern sind für Mönche 227. Aber das bedeutet, dass für uns natürlich, ich hätte fast gesagt der Rest, aber das ist ja schon genug, wenn man die anderen Silas ernst nimmt. Also für uns bleibt das Einhalten der Sila als Ati Sikha, als hohe Übung. Was aber ist die hohe Geistesübung? Da gewinnt ein Mönch, ganz abgeschieden von Sinnendingen, die erste Vertiefung, die zweite Vertiefung, die dritte Vertiefung, die vierte Vertiefung und weilt in ihr. Das nennt man hohe Geistesübung. Da merkt ihr einen kleinen sprachlichen Sprung. Das ist eine sprachliche Veränderung. Wir haben vorhin an der zweiten Stelle Sammlung genannt, nicht? Vertiefung, was hier in den Worten Jhanas, der Versenkung, ja auch sich widerspiegelt. Interessant ist, dass hier, ich sprach über Sikha, Übung, Ati Sikha, hohe Übung, und dann wird gesagt Ati Chitta Sikha. Und damit wird deutlich, was die zweite Ebene, die hier Geistesschulung genannt ist, was die bedeutet, eben nicht die Begegnung, das Begegnungsleben, das mit den Silas geregelt wird, sondern das Chitta wird sozusagen geübt. Das ist der innere Anteil der Übung, wo es nicht mehr um die Außenbeziehung geht, sondern wo der Mensch mit sich selbst konfrontiert ist, mit seinem eigenen Charakter, mit seinem eigenen Wesen, mit seinen eigenen Schwächen und Stärken sozusagen konfrontiert ist. Und hier deckt sich sozusagen Samadhi mit Citta, weil Samadhi nichts anderes ist als die Übung in Bezug auf das Herz, in Bezug auf das Citta, das nämlich zur Ruhe gebracht werden soll, zur Stille gebracht werden soll. Ist also kein Widerspruch. Und ich habe das extra mal ausgewählt, um auch zu zeigen, dass der Buddha oft nur andere Begriffe benutzt, andere Zugänge benutzt, um dasselbe zu sagen. Was aber ist die hohe Weisheitsübung? Da weiß ein Mönch der Wirklichkeit gemäß, was Dukkha ist, was Leiden ist. Er weiß der Wirklichkeit gemäß, was die Entstehung des Leidens ist, weiß der Wirklichkeit gemäß, was die Erlöschung des Leidens ist und weiß der Wirklichkeit gemäß, was der Pfad ist, der zur Erlöschung des Leidens führt. Das nennt man die hohe Weisheitsübung. Also wir haben wieder Sika, wir haben wieder Adi und alles zusammen gibt Atipanya-Sika. Also die Übung, die mit Weisheit zu tun hat, die mit Wissen zu tun hat, mit Einsicht, mit Durchblick, mit Verstehen der Realität. Und Weisheit bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also nicht von den Bildern zu leben, die wir von der Realität und vom Leben haben, sondern das Leben so zu durchschauen, dass man die Qualität so erkennt, wie sie sich tatsächlich zeigt, ohne dass wir mit Illusionen oder Verzerrungen daran gehen. Und ein anderer Aspekt von Weisheit ist, dass das ein Wissen ist, das nicht aus zweiter Hand kommt, sondern unmittelbar in der eigenen Erfahrung begründet ist. Also man hört nicht mehr nur, die Dinge sollen so und so sein und sagt, ja, dann wird das schon stimmen, wenn es der Buddha sagt, sondern diese Art von Panya, die sagt, wie die Sache wirklich ist, weil man sie unmittelbar in der eigenen Erfahrung auch sieht und erfahrungsgemäß begründet dann auch akzeptiert. Und tatsächlich ist hier auf dieser Stufe die tiefste Einsicht in die Realität gemeint. Es sind nicht sozusagen die Vorfelder von buddhistischen Belehrungen gemeint, die man ja auch hat und die man auch braucht, um die tieferen Dinge zu verstehen. Hier geht es, ich sage immer, um das Buddhistische des Buddha Dhamma selbst. Und das sind die vier heilenden Wahrheiten, die sich damit beschäftigen, was in der Welt alles klemmt, wo es knirscht, warum es knirscht und klemmt, wo das Öl ist, damit man das in die Maschinerie reintun kann, beziehungsweise wo der Knopf ist, die Maschinerie abzustellen und wo es viertens die praktische Anweisung gibt, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Und damit haben wir im Grunde einen ersten Überblick über das, was es an diesem Wochenende gehen soll, um die Analyse von dem, was ist, um die Betrachtung dessen, was wir Lebensrealität nennen, was wir Daseinswirklichkeit nennen und um die praktische Handhabung, wie wir mit diesen Erkenntnissen umgehen, sprich wie wir aus dem Wissen eine Praxis folgern können. Und jetzt kommt ein letzter Punkt noch. Es gibt ja Leute, die hören mit und denken mit und vergleichen das, was sie hören, mit dem, was sie früher gehört und gelernt haben. Und da könnte es ja sein, dass es da so eine Art Widerspruch gibt. Ich habe eben über Praxis gesprochen und sage, Praxis bedeutet Sila, Samadhi, Panya. Das sind die drei Ebenen, die drei Varianten. Wer sich ein bisschen mit Dhamma auskennt, der weiß doch, dass der Buddha sonst sagt, Praxis ist der edle achtfache Pfad. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie passt denn das jetzt zusammen? Um was soll ich mich denn jetzt kümmern? Soll ich Sila, Samadhi, Panya trainieren oder soll ich den achtfachen Pfad gehen? Ist keine neue Frage, die ist zu Buddhas Zeiten auch schon sozusagen geklärt worden. Ich will hier auch gar nichts Neues verkünden. Ich will das nur deshalb mitteilen, um schon anzudeuten, wie diese drei Elemente, beziehungsweise vier Elemente, wie die ineinander spielen und sich sozusagen ergänzen und ein Ganzes bilden. Um das deutlich zu machen, will ich eine kurze Passage zitieren aus einem Gespräch, das ein Laienanhänger Visakho mit seiner ehemaligen Frau, jetzt Nonne Dhammadina, führt, wo er, Visakho, Klammer, der inzwischen aber auch schon ein Nichtwiederkehrer war, also ist kein Dhamma-Dummerchen gewesen, sondern er war auch schon sehr weit, aber mit seiner Frau oder ehemaligen Frau hat er sich gern dann nochmal unterhalten. Und genau die Frage stellt er nochmal. Er fragt, welches ist denn der edle achtfache Weg? Dieses ist der edle achtfache Weg. Rechte Einsicht, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Andacht, rechte Geistessammlung. Soweit okay. Nächste Frage. Ist der edle achtfache Weg zusammengesetzt oder ist er nicht zusammengesetzt? Antwort. Er ist zusammengesetzt. Nächste Frage. Umfasst der edle achtfache Weg drei Abschnitte oder bilden die drei Abschnitte den edlen achtfachen Pfad? Antwort. Der edle achtfache Pfad umfasst nicht drei Abschnitte, sondern drei Abschnitte bilden den edlen achtfachen Pfad. Rechtes Reden, rechtes Tun und rechter Lebenserwerb sind die Abschnitte Sittlichkeit. Rechtes Bemühen, rechte Andacht und rechte Geistessammlung sind der Abschnitt Geistessammlung. Rechte Einsicht und rechte Gesinnung sind der Abschnitt Weisheit. Wenn man so liest, würde man sich fragen, ja und, jetzt ist es einfach nur mal umgedreht. Was, wie passt das Ganze zusammen? Aber ich glaube, wenn man genau liest und genau hinguckt, wird man feststellen, wie die Beziehung zueinander ist. Und zwar muss man es so sehen, dass die drei Übungsteile Sila, Samadhi, Panya, die sind sozusagen primär. Die sind in der Sache gegeben. Wer den Weg der Befreiung gehen will, hat keine andere Chance, als sich in diesen drei Dingen zu üben, also in der Begegnungsweise, in der inneren Umgestaltung und in der Klärung des Geistes. Die drei sind von der Sache her gegeben. Aber der edle achtfache Pfad baut auf dieser Grundlage auf und bereitet es noch einmal pädagogisch auf. Der Buddha selbst ist nicht den edlen achtfachen Pfad gegangen. Den kannte er gar nicht. Von dem wusste er gar nicht. Was er aber sehr wohl wusste, ich muss mich üben in Sittlichkeit, in Meditation und in Wissen und Weisheit. Und als er der Buddha war, dann hat er überlegt, wie kann ich denn das, was ich jetzt weiß, den Leuten, denen ich das erkläre, so erklären, dass sie es noch besser verstehen. Und deshalb ist aus diesen drei Elementen Sila Samadhi Panya der achtfache Weg geworden, sozusagen die pädagogische Umsetzung dessen, was als natürliche Gegebenheit vorhanden ist. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war der Rahmen dessen, womit wir uns in diesem Wochenende beschäftigen. Ich habe die Inhalte genannt, die Schwerpunkte genannt. Ich habe auch ein bisschen angedeutet, wo das Ganze hin soll. Das ist ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern es hat ja auch ein Ziel. Das hat ja die Befreiung als Ende. Und ich habe schon angedeutet, dass diese drei Elemente nicht wie so Obst getrennt in einem Obstkorb liegen, sondern dass die organisch miteinander verbunden sind, miteinander verschmolzen sind, wo das eine auf das andere aufbaut. Und meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam uns das so aufbereiten, dass auch für die Zeit nach unserem Zusammensein hier, dass etwas für unsere praktische Weitergehen zu Hause von Hilfe ist. Das mag es sein für den Moment. Jetzt kann Sabine noch entscheiden, ob sie bleibt oder ob sie vielleicht doch jetzt, sie lacht, sie bleibt. Dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen früh, entweder um 7 oder um 8 oder um 9. Habt eine gute Zeit bis dahin, gell?